Der Frieden ist nach Puente Naera zurückgekehrt. Drei Frauen sitzen an einem Tisch und spielen Würfeln, ein paar Fischer laden ihren Fang aus, ein Jugendlicher übt auf seinem Xylophon. Auch Mercy Caicedo verkauft wieder ihre gebratenen Würste mit Kartoffeln. Daran war lange Zeit nicht zu denken. Denn bis April letzten Jahres kontrollierten kriminelle Banden das Viertel in der kolumbianischen Hafenstadt Buenaventura. Jeder Schritt war lebensgefährlich.
Querer ver el mar no se podía hacer.
Man konnte nicht einmal bis ans Meer gehen. Sie waren bewaffnet und hatten die Straßen besetzt. So schüchterten sie von den Kindern bis zu den Alten alle ein. Niemand ging mehr raus. Jetzt ist es ruhiger und das Schlachthaus wurde abgerissen.
Jeder wusste vom Schlachthaus, jener Hütte, in der die Killer Menschen bei lebendigem Leib zerstückelten. Wer kein Schutzgeld zahlte oder sich gegen die Kriminellen stellte, endete dort. Heute verweist nur noch eine Lücke zwischen den Holzhäusern auf diesen grausamen Ort. Gleich nebenan lebt Orlando Castillo. Der junge Mann erinnert sich noch genau daran, wie er nachts die Schreie hörte. Doch mittlerweile hat das Morden ein Ende.
Que vino Monseñor Héctor Espalza, hizo el lanzamiento.
Mit der Hilfe von Bischof Héctor Espalza erklärten wir den Stadtteil offiziell zur humanitären Zone. So entstand internationaler Druck und die Verbrecher mussten Puente Naiera verlassen.
Einige der Kriminellen wurden von der Polizei verhaftet, manche zogen sich in andere Viertel zurück. Keine der Banden sollte mehr nach Puente Naiera kommen. Die afrokolumbianischen Bewohnerinnen und Bewohner bauten Zäune und ein Tor. Wer eine Waffe trägt, muss den Ort verlassen. So sieht es das Konzept der humanitären Zonen vor, das von der Interamerikanischen Menschenrechtskommission unterstützt wird. Außerhalb des Schutzraumes regieren die Kriminellen, erklärt Pfarrer John Reyna.
In Buenaventura el temor se apodera.
In Buenaventura hat die Angst die Menschen fest im Griff. Alle fürchten sich davor, jemanden anzuzeigen oder auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Wenn ein sozialer Aktivist seine Stimme erhebt, wird er bedroht, muss die Stadt verlassen oder stirbt.
Fast jeden Tag wird in der Pazifikstadt jemand umgebracht. Schutzgelderpressungen zählen zum Alltag. Vor allem trifft es Afrokolumbianer. Sie stellen 80% der Bevölkerung. Viele von ihnen haben sich in den armen Stadtteilen am Meer vor langer Zeit als Fischer auf Pfahlbauten niedergelassen. Diese Lage mache Orte wie Puente Naiera für die Kriminellen attraktiv, meint Buenaventuras Polizeikommandant José Correa Hernández.
Von hier aus ist es sehr einfach, Drogen auf Schnellbooten in andere Kontinente zu bringen. Die Hintermänner schicken ihre Leute in die am Meer gelegenen Stadtteile, um die Transportrouten abzusichern. Dort bekämpfen sich Angehörige verschiedener Banden und bringen sich gegenseitig um.
Es geht um den Kokainschmuggel und um die Kontrolle des Hafens. Denn die vielen Frachter, die aus China, den USA oder Südkorea hier anlegen, bringen auch andere illegale Waren ins Land. Gefälschte Markenjeans, unverzollte Fernsehgeräte, Waffen. Zwei Drittel des legalen kolumbianischen Frachtverkehrs werden hier abgewickelt. Seit Jahren vergrößern Speditionsfirmen ihr Gelände, auf jeder Freifläche lagern Container. Wie sich die Stadtplaner die Zukunft Buenaventuras vorstellen, verdeutlicht eine Wandtafel im Rathaus. Sie zeigt neue Hochhäuser, einen modernen Containerhafen und Hotelanlagen. Wo heute noch die Pfahlhütten der Armen aus dem Meer ragen, soll eine Hafenpromenade entstehen. Was aber soll mit jenen geschehen, die dort leben? Jährlich flüchten etwa 15.000 Menschen wegen des Bandenterrors. Sollen die Kriminellen den Platz vielleicht auch für eine ungezügelte Modernisierung freiräumen? Bischof Epalza schließt das nicht aus.
Da agieren im Hintergrund mächtige Personen, die die Menschen mit Gewalt oder durch Betrug vertreiben wollen. Die Leute sollen ihre Häuser verlassen, um die geplanten Bauarbeiten durchführen zu können. Anstatt die afrokolumbianischen Gemeinden zu respektieren, werden diese schon lange von einer unheilvollen und heuchlerischen Politik in die Ecke gedrängt.
Dieses Vorgehen hat in Kolumbien Tradition. In anderen Regionen vertrieben Paramilitärs Kleinbauern im Auftrag von Unternehmern. Wenig später siedelten sich agrarindustrielle Firmen auf dem frei gewordenen Land an. Auch die Banden in Buenaventura sind aus paramilitärischen Einheiten entstanden. Orlando Castillo geht fest davon aus, dass ein Zusammenhang besteht zwischen dem Hafenausbau und der Gewalt.
Es ist schon seltsam. Immer wenn man an einem Ort nicht mehr leben kann und die Leute geflüchtet sind, beginnen einige Monate später die Arbeiten an diesem Megaprojekt.
Ein paar Straßen von Castillos Haus entfernt hat die Pfarrgemeinde San Pedro ein soziales Zentrum eingerichtet. Drei Jugendliche nehmen gerade in einem Studio einen Rap auf, nebenan lernen Frauen nähen, einmal die Woche treffen sich hier Angehörige von Gewaltopfern. Das Zentrum ist einer der wenigen Orte in der 400.000 Einwohnerstadt, wo Arme Hilfe erwarten können. Für Pfarrer Reina ist das ein unerträglicher Zustand. Der Hafen erwirtschafte hohe Steuereinnahmen, doch weniger als 1% bleibe in Buenaventura.
Es ist eine Violation systematisch.
Das Problem ist die systematische, strukturelle Gewalt. Grundlegende Bedürfnisse werden nicht befriedigt. Es gibt kein Trinkwasser, keine vernünftige Stromversorgung, keine guten Wohnungen. Bildungssystem und Gesundheitswesen funktionieren nicht. Der Boden für die Mafia ist also gut gedüngt.
Auch die humanitäre Zone ist keine sichere Insel. Immer wieder erhält Aktivist Castillo Morddrohungen. Und vor dem Tor geht der Krieg der Banden weiter. Der Soziologe zweifelt nicht daran, dass eine Stadt neue Wege gehen muss.
Wir wehren uns nicht gegen die Entwicklung von Buenaventura, aber wir müssen einbezogen werden. Bislang sind die Menschen in den Vierteln am Meer nicht eingeplant.
Mercy Caicedo hätte gar nichts dagegen, wenn die Hafenpromenade gebaut wird. Vorausgesetzt, sie kann weiterhin in Puente Naera leben. Dann würde die 36-jährige Mutter ihre gebratenen Würste auf der Promenade verkaufen. Und vielleicht könnte sie dann sogar den Traum ihrer Tochter erfüllen. Die 12-Jährige will Ärztin werden.
Wenn wir es schaffen würden, dass alle Arbeit haben oder lernen können, wäre Schluss mit der Gewalt. Denn dann hätten alle etwas, von dem sie leben könnten.